Hallo zu Psych, dem Psychologie-Podcast mit mir, Kira und Jelena.
Hallo!
Wie immer hat eine von uns ein Thema vorbereitet und genau. Die andere hört das jetzt zum ersten Mal, genauso wie ihr. Und damit kann es auch direkt schon losgehen. Was ist das Thema, Jelena?
Ja, heute geht es darum, wie uns Helfen weiterbringt oder warum wir helfen. Und zwar ist der Fachbegriff für Helfen Altruismus. Wer das Wort nicht kennt, Altruismus ist so ein bisschen das Gegenstück zum Egoismus. Also Egoismus ist ja, ich tue was für mich selber und Altruismus ist dann dementsprechend, ja, ich tue was für andere. Das ist erstmal so im engeren Sinne, wird das definiert als irgendwie Selbstlosigkeit in Denken, Fühlen und Handeln. Aber weil, ja, bei vielen Theorien die Menschen ja die Selbsterhaltung als zentrales Motiv haben, ist das erstmal nicht möglich, so komplett selbstlos zu sein. Deswegen wird Altruismus mit so ein paar Einschränkungen auch definiert als so ein freiwilliges, absichtliches, hilfreiches Verhalten, was für den Hilfeempfänger was Gutes darstellt. Und diese tolle Definition habe ich aus dem Lexikon der Psychologie. Und ja, also Altruismus, anderen helfen. Und ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass es nicht nur so ein einfacher Nebeneffekt sein darf von etwas, was ich tue. Also Beispiel, irgendwie ich möchte umziehen und ich sortiere vorher Möbel aus, weil in der neuen Wohnung habe ich gar nicht mehr genug Platz. Und dann stelle ich die Möbel, die ich aussortiert habe, als Sperrmüll für die Tür, um sie irgendwie loszuwerden und die sollen abgeholt werden. Und dann geht jemand anderes vorbei und sieht, ach, das ist ja ein toller Schreibtisch da, der hat genau die Größe, die ich brauche, freut sich total und nimmt den mit. Dann ist das zwar ein toller Nebeneffekt, aber es ist kein Altruismus, weil mein Motiv war ja gar nicht, jemand anderem zu helfen, sondern ich wollte ihn bloß loswerden. Also, was ist Altruismus? Das ist, wenn ich absichtlich helfe. Also zum Beispiel, ich habe irgendwie Spiele und Stühle und die möchte ich an ein Jugendzentrum spenden, weil ich weiß, die können das gut gebrauchen und ich möchte, dass die Kinder und Jugendlichen sich da wohlfühlen und was, ja, zu spielen haben und so. Dann ist das, ja, ein freiwilliges Helfen, absichtlich, es ist hilfreich und es ist einigermaßen selbstlos. Genau dieses, ja, diese Selbstlosigkeit, die ist ein wichtiger Punkt, weil man unterscheidet beim Altruismus zwischen so einem reinen Altruismus und so einem Pseudo-Altruismus. Reiner Altruismus, das liegt ja irgendwie auch schon im Wort, das ist so das Wahre, das Reine, das Selbstlose, während der Pseudo-Altruismus eigentlich eher so egoistische Motive dahinter hat.
Wobei man, also jetzt bevor du noch mehr darüber redest, aber da kann man ja auch schon voll direkt voll philosophisch werden, ob das überhaupt geht, dass wir komplett altruistisch sind. Ja. Weil selbst wenn du so deine komplette Freizeit, was weiß ich, im Tierheim aufopferst oder so, ist dann auch die Frage, machst du das nicht vielleicht, weil du gern mit Katzen kuschelst oder weil du dieses Selbstbild von dir magst, dass du so altruistisch bist und dass alle immer bewundern, dass du so viel für andere tust.
Ja.
Und dann ist es doch irgendwie wieder für einen selber, ne? Das ist
genau. Und du merkst schon, es ist ein richtig schwieriges Thema, weil es wird zwar so ein bisschen unterschieden zwischen diesem reinen Altruismus und dem Pseudo-Altruismus. Und ich stelle das auch nachher nochmal dar, was das jetzt genau ist. Aber es ist wirklich schwer zu sagen, warum helfen wir? Machen wir das gar nicht, weil wir da was von haben wollen? Ja, also diesen Unterschied werde ich euch nachher einmal darstellen und danach möchte ich speziell nochmal auf so einen evolutionspsychologischen Ansatz eingehen. Also, was sagt die Evolutionspsychologie dazu? Warum haben wir so dieses helfende Verhalten entwickelt im Laufe der Evolution? Warum macht das Sinn für uns zu helfen? Aber erstmal, ja, zum Pseudo-Altruismus und dem reinen Altruismus. Also, der Pseudo-Altruismus, der nimmt ja an, dass dieses sogenannte altruistische Verhalten am Ende eigentlich aus egoistischen Motiven passiert. Das Endziel ist das persönliche Wohlbefinden. Ja, dieses Wohlbefinden, das entsteht durch innere Belohnungen, auch wenn das nicht direkt sichtbar ist, zum Beispiel irgendwie eine Erhöhung des Selbstwertgefühls, weil ich etwas Gutes getan habe oder einfach, dass ich das Gefühl habe, vielleicht auch, dass ich geholfen habe, weil ich helfen sollte oder etwas Ähnliches. Und An der Stelle ist ein Begriff ganz wichtig und das ist der Belohnungsaufschub. Und bevor ich jetzt weiter darüber spreche, würde ich gerne Kira bitten, einmal zu erklären, was das ist.
Also eigentlich immer, wenn wir irgendetwas machen sollen, was nicht irgendwie schon an sich gut ist oder was uns nicht an sich schon gefällt, zum Beispiel Schokolade essen oder so, dann fragen wir uns ja, okay, was bringt uns das jetzt? Was haben wir davon? Und dieser Vorteil, das nennt man in der Psychologie halt häufig dann Belohnung oder auf fancy Art und Weise Gratifikation.
Mhm.
Und sehr häufig ist es halt so, dass die Belohnung für ein bestimmtes Verhalten nicht sofort kommt, sondern erst verzögert. Und das ist dann eben der Belohnungsaufschub. Und ein Beispiel, was ihr wahrscheinlich alle kennt, ist das Lernen für eine Klausur, was natürlich an sich überhaupt keinen Spaß macht. Aber man erwartet eben auf lange Sicht dann die Belohnung, ja, eine gute Note zu schreiben und dann vielleicht noch weiter in der Zukunft einen guten Abschluss zu machen und so weiter. Und deswegen quält man sich dann dadurch. Allerdings wissen wir wahrscheinlich auch alle gleich gut, dass das nicht immer so gut klappt. Und dass man dann oft irgendwie doch Netflix anmacht oder am Handy versinkt, obwohl man weiß, ich sollte jetzt eigentlich gerade lernen.
Ja, passiert mir leider ständig.
Ja, das kann man halt voll gut zusammenfassen damit, dass eine kleine Belohnung, die wir jetzt sofort uns abholen können, zum Beispiel irgendwelche witzigen Bildchen auf Instagram, kommt uns halt besser vor als die große Belohnung, die ja noch ach so weit in der Ferne liegt. Und dazu gibt es auch ein ganz bekanntes Experiment. Das wurde so vor 40, 50 Jahren mit Marshmallows durchgeführt. In den letzten Jahren konnte man das auch im Fernsehen sehen, in der Werbung, wo es um Werbung für Ü-Eier, für die Überraschungseier ging. Und das Prinzip war sowohl in diesem uralten Experiment als auch in dieser Werbung, dass vierjährige Kinder entweder ein Marshmallow oder halt ein Überraschungsei vorgesetzt bekommen haben. Und dann hat ein Erwachsener gesagt, wenn du das jetzt nicht isst, sondern wartest, bis ich gleich wiederkomme, dann bekommst du noch ein zweites Marshmallow oder ein zweites Ü-Ei. Und dann ist die Person eben rausgegangen und die Kinder wurden eine Weile alleine gelassen mit dem Marshmallow oder Ü-Ei. Und es ging natürlich darum, ja, zwei Ü-Eier sind besser als eins, definitiv. Schaffe ich das jetzt, diesen Belohnungsaufschub abzuwarten, um dann die größere Belohnung zu kassieren? Da kann man auch dann ganz interessante Strategien beobachten, wie die Kinder sich ablenken von dieser Verlockung, um die zwei Ü-Eier zu bekommen. Und ja, was ganz interessant ist an diesem Experiment, ist, dass Kinder, die den Belohnungsaufschub schafften, also dann nachher mit zwei Ü-Eiern da rausgegangen sind oder zwei Marshmallows, die hatten später besseren Erfolg in der Schule und im Beruf, waren sozial kompetenter und können besser mit Stress umgehen. Oha. Also dieses mit im Kleinkindalter seine Impulse kontrollieren zu können und ja die größere Belohnung abzuwarten, hat anscheinend viel damit zu tun, wie das halt auch im späteren Leben funktioniert. Was allgemein natürlich noch interessant ist für die Forschung, ist, wenn man die Faktoren von Größe der Belohnung und Zeit, bis wann die Belohnung kommt, wenn man diese variiert und schaut, in welchen Fällen sich die Probanden für die kleinere Belohnung jetzt bald entscheiden und wann sie sich für die größere in der Zukunft entscheiden. Also das ist ein ganz faszinierendes Thema, weil man dadurch natürlich super viel ableiten kann für das echte Verhalten im echten Leben und wie man dann zum Beispiel seine Mitarbeiter motivieren kann oder sollte,
ja, sehr
und
gut.
So weiter. Genau, das ist Belohnungsaufschub.
Und Belohnungsaufschub, der passiert halt auch beim Altruismus, beim Helfen. Also ich kann zum Beispiel, also jetzt hier gerade bezogen auf diesen Pseudo-Altruismus, ich helfe vielleicht mit Kleinigkeiten, helfe ich sofort, wenn ich irgendwie auch schnell dafür eine Belohnung bekomme. Zum Beispiel, dass ich mich direkt ein bisschen besser fühle oder dass ich vielleicht etwas zurückbekomme. Ich mache aber auch größere Investitionen. Also ich helfe auch mit größeren Sachen, wenn ich mir langfristig dann größere Belohnung sozusagen davon erwarte. Also zum Beispiel hier bezogen auf den Umzug,
helfe
ich jetzt vielleicht einer Freundin beim Umzug, obwohl das super anstrengend ist, es ist mega warm, keiner zieht gerne um. Aber ich erwarte dann, dass ich vielleicht in einem Jahr, in 2 Jahren genauso die Hilfe zurückbekomme. Das ist dann
ein kleiner Hinweis an mich. weil,
nein.
Kurze Background-Information, ich bin im März umgezogen dieses Jahr und Jelena zieht nächsten Monat um. Okay, ich habe Wink mit dem Zaunpfahl begriffen.
Nein, du wohnst ja viel zu weit weg. Aber
ja,
darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, wie das denn bei Freunden ist, warum man Freunden hilft und so.
Ja, okay, das ist noch was anderes.
Aber ja, der Belohnungsaufschub ist auf jeden Fall auch im Altruismus wichtig, weil ich mir zumindest bei diesen, bei dieser Hilfe, die ich mache, um selbst auch was zu bekommen, ja, auch größere Belohnungen sozusagen nach einer längeren Zeit erwarten kann. Ja, in Bezug auf diesen Pseudo-Altruismus gibt es so verschiedene Ideen, wie der sich entwickelt. Also zum einen haben wir das meistens von unseren Eltern gelernt. Wir haben es irgendwie von den Eltern abgeschaut und verinnerlicht, dass es ein gutes Verhalten ist, ja, Menschen zu helfen. Und also nicht immer, aber häufig haben wir das so von den Eltern gelernt. Und es wird auch in der Gruppe oder in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, gibt es ja so eine gewisse moralische Verpflichtung oder es wird erwartet, dass wir in bestimmten Situationen helfen. Das ist einfach so. Also zum Beispiel in der Straßenbahn, da hängen ja auch diese Schildchen, dass man irgendwie aufstehen soll für ältere Menschen oder gebrechliche Menschen und einen Platz freigeben soll. Und das ist natürlich meistens eher so eine moralische Konvention. Und es ist aber gleichzeitig ja natürlich auch Hilfe, die man damit leistet. Und die mache ich dann, vielleicht machen manche Menschen das, weil sie wirklich einfach nur der anderen Person helfen möchten. Aber häufig ist es auch einfach das, was erwartet wird von einem in dieser Situation. Gerade wenn die Bahn voll ist und es steigt jemand ein, der offensichtlich einen Sitzplatz benötigt, dann kriegt man ja schon auch einen schiefen Blick, wenn man nicht aufsteht oder wird sogar angesprochen. Ja, hier, mach doch mal den Platz frei.
Oder das dann so, oh ja.
Und dann macht man das. Man macht das, man hilft ja auch, aber das macht man hauptsächlich, ja, weil es erwartet wird in der Situation.
Ja.
Und das ist in der Situation die angemessene soziale Reaktion.
Was mir da gerade noch einfällt, es gibt ja dann auch die, also es ist jetzt nicht, trifft natürlich nicht zu, wenn man jetzt nicht aufsteht in der U-Bahn, aber an sich die unterlassene Hilfeleistung, die ist ja sogar Straftat ist, wenn man Menschen in Not nicht hilft, da kann man mal sehen, wie stark das eigentlich so verankert ist in unseren Normen und Werten, also so, dass es halt sogar ein Gesetz ist. Ich meine, gut, es geht da eventuell auch um Menschenleben, von daher auch nachvollziehbar, aber es ist schon eigentlich echt wichtig irgendwie der Gesellschaft.
Ja, genau. Und eine andere Idee ist auch noch, dass wir helfen, um negative Gefühle zu verringern. Also, dass unser altruistisches Verhalten davon motiviert ist, negative Emotionen, die wir empfinden, wenn wir zum Beispiel jemanden sehen, der in Not ist, um die zu verringern. Also, ja, ganz klassisch spielen da ja zum Beispiel diese Werbungen drauf an, die vor allem so um die Weihnachtszeit gespielt werden im Fernsehen, wo dann ja irgendwelche Kinder in Drittweltländern gezeigt werden, die natürlich auch Hilfe benötigen, aber es wird auch viel auf dieses Gefühl angespielt, dieses, oder man will irgendwie Schuld verursachen, so ein Schuldgefühl oder ich fühle mich jetzt total mitgenommen und ich möchte was tun, um dieses Gefühl zu verringern und dann helfe ich. Ja, manche Menschen helfen da aus reinem Altruismus raus, aber bei vielen ist es ja auch genau das, was da verursacht werden soll. Es ist so eine negative Anspannung irgendwie, ich kann das nicht ganz schlecht angucken und ich muss jetzt helfen, um dieses Gefühl loszuwerden.
Ja, und sobald ich dann mal was gespendet habe,
dann kann ich
diese Werbung anschauen und habe dann immer so ein zufriedenes, stolzes Gefühl, ich habe ja schon gespendet, ne? Ich bin ja ein guter Mensch. So.
Und das ist dann auch die Belohnung, genau. Man merkt dann, ich habe was getan, jetzt kann ich mich gut fühlen. Und genau. Und ja, im Gegensatz zu diesem Pseudo-Altruismus steht dann der reine Altruismus. Das ist also die wahre Motivation, das Wohlbefinden einer anderen Person zu verstärken. Also ich helfe nur, weil ich möchte, dass eine andere Person sich besser fühlt. und dass man sich selbst dadurch auch besser fühlt. Das kann natürlich passieren, aber das ist dabei ein Nebeneffekt. Also meine Hauptmotivation ist wirklich, dass jemand anderes sich besser fühlt. Und dafür gibt es Theorien, die den Altruismus dann wie so eine Art Persönlichkeitseigenschaft sehen, die bei manchen Menschen stärker und bei anderen schwächer ausgeprägt ist. Ja, unter diese Persönlichkeitseigenschaft fallen dann auch so Sachen wie Einfühlungsvermögen oder Gerechtigkeitsempfinden, soziale Verantwortung und so. Oder halt auch Empathie. Also bei der Empathie, dem Einfühlungsvermögen, es ist ja so, dass man sich in eine andere Person hineinversetzt und mit dieser Person mitfühlt. Und das kann halt auch so weit gehen, dass man sich so fühlt, als wäre man diese Person. Und dann zum Beispiel auch, wenn eine Person leidet oder Hilfe braucht, dass man dann ja Hilfe leisten möchte, weil man einfach selber spürt, wie schlecht es der Person geht. Ja. Das ist ganz schwer abzugrenzen, finde ich, von diesem, ich helfe jemandem, damit es mir selbst besser geht. Ja. Aber das ist so die Theorie dahinter, dass ich wirklich einfach nur das Gefühl habe, ich fühle mit der anderen Person mit und ich fühle genau, wie schlecht es dieser Person geht, deswegen möchte ich helfen.
Ja.
Genau.
Was mir jetzt gerade dann auch noch aufgefallen ist, wo du das so erzählst, um altruistisch zu sein, also um jemandem zu helfen, muss man ja auch erstmal erkennen, dass jemand Hilfe benötigt.
Ja. Ja.
Weil manche, es gibt ja Leute, die gehen mit so einer Wahrnehmung durch die Welt, wo sie einfach, also einfach keine Wahrnehmung für andere Menschen irgendwie haben und gar nicht verstehen, dass diese Person gerade ein Problem haben könnte mit Stehen in der U-Bahn oder so. Und dann meinen die das gar nicht böse, sondern sie haben es einfach
nicht wahrgenommen. Ja.
Und dann ist es natürlich auch schwierig, sich altruistisch zu verhalten.
Ja. Und was bei diesem reinen Altruismus auch im Gegensatz zu diesem normbedingten Pseudo-Altruismus steht, ist, dass man hilft, obwohl es nicht von der Gesellschaft erwartet wird. Also jemand, der reinen Altruismus zeigt, der hilft zum Beispiel auch einer Person, obwohl die Gesellschaft gar nicht unbedingt möchte, dass der Person geholfen wird oder es wird nicht erwartet und die meisten anderen Menschen würden der Person nicht helfen und man hilft aber trotzdem. Dann ist es wirklich einfach die Motivation, die ja von innen kommt sozusagen und nicht von irgendwelchen Normen, die von außen gegeben werden, ja, einer Person weiterzuhelfen. Genau, so viel erstmal zum Unterschied zu von Pseudo- und reinem Altruismus. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar. Und dann möchte ich als nächsten Teil einmal die Evolutionspsychologie angucken. Evolutionspsychologie, ich glaube, die hatten wir auch schon das ein oder andere Mal. Die befasst sich ja damit, warum sich das menschliche Verhalten und die dem zugrunde liegenden geistigen Mechanismen sich im Laufe der Evolution zu dem geformt haben, was es jetzt ist. Also, welchen Anteil hatte die Evolution dabei? Warum machte es Sinn, dass dieses Verhalten oder diese geistigen Mechanismen überlebt haben, sozusagen?
Ja.
Die Annahme ist dabei, dass der Verstand und das Verhalten, so wie es jetzt ist, Anpassungen widerspiegeln, die an frühere Bedingungen geschehen mussten. Also, so wie wir uns jetzt verhalten, dadurch entstanden ist, dass wir uns an Bedingungen anpassen mussten, die vor vielen, vielleicht mehreren tausend Jahren, da waren. Und deswegen hat sich dieses Verhalten so entwickelt.
Ja, das ist vielleicht allgemein mal eben was super Interessantes an Evolution in Bezug auf die Menschen. Also die Evolution so über Gene und Generationen ist bei Menschen halt relativ langsam, weil man ja nicht so häufig Kinder bekommt. Und das heißt, alles, was sich da verändert evolutionsmäßig, dauert halt auch wirklich lange. Und unsere kulturelle Entwicklung in den letzten Jahrhunderten ging halt viel, viel schneller, als die biologische Evolution überhaupt passieren kann. Und deswegen sind unsere Körper und auch unser Kopf und alles sind mit Lebensbedingungen verknüpft, die überhaupt nicht mehr vorherrschen hier heutzutage oder zumindest nicht in der modernen Welt. Und deswegen gibt's unter anderem dann halt auch einige Krankheiten, weil die Welt jetzt einfach so anders ist, als unser Körper eingestellt ist. Also das ist auch ein ganz spannendes Thema, wie das da auf den Rhythmus quasi gekommen ist, wie das eine so vorangeprescht ist.
Ja. Und die Evolutionspsychologie wird auch ganz gerne herangezogen, weil sie so relativ simple Antworten erstmal auch liefert. Und sie versucht halt, alles damit zu erklären oder das, die meisten Dinge damit zu erklären, warum sie Sinn machten, dass sie sich entwickelt haben. Und bevor wir uns anschauen, warum Altruismus sinnvoll war in der Evolution, warum der sich so entwickelt hat, müssen wir erstmal so ein paar Begriffe klären. Und das ist zum einen die natürliche Selektion und die Fitness. Also Sachen, die wir meistens ja schon in der Schule gelernt haben, aber jetzt brauchen wir nochmal eine kleine, kleine Rückschau, was genau das war.
Jawohl. Ich habe das übrigens nicht in der Schule gelernt, weil ich kein Bio in der Oberstufe hatte.
Ach so. Ach, schade, das ist so spannend.
Ja, ich habe es ja dann im Studium ausführlich gelernt, aber ja, im Nachhinein, es gab so viele interessante Sachen in Bio in der Oberstufe, die alle an mir vorbeigegangen sind. Aber ja, das ist mal was anderes. Naja, also natürliche Selektion, das ist halt so einer der Grundbegriffe, wenn man über Evolution redet, so wie sie heute verstanden wird. Und es geht dabei um eine Idee, wie sich die Eigenschaften einer Tierart, eines Lebewesens im Laufe der Zeit ändern kann. Und für alle, die vielleicht auch kein Bio in der Oberstufe hatten, Evolution heißt ja nicht, dass ein Merkmal gezielt entwickelt wurde. Das, so funktioniert das nicht, so weil es halt gerade irgendwie sinnvoll war. Also der Körper kann sich nicht denken, ach, ist es praktisch, gerade einen längeren Hals zu haben? Ja, Moment, warte mal kurz, ich streng mich mal an, ich lasse deinen Hals jetzt wachsen. Das geht
schön
halt so nicht.
Schön wäre das.
Ja. Ja, stell dir mal vor, du kannst so anpassen. So. Naja. Sondern es muss halt, also eine Veränderung muss halt erstmal zufällig entstehen, zum Beispiel durch eine Mutation. Ein Beispiel, vielleicht eine Gazelle, die längere Beine hat als die anderen Gazellen, durch einen Zufall, durch eine Mutation. Und sie kann deswegen schneller rennen und vor allen Dingen schneller wegrennen und hat dadurch einen Überlebensvorteil. Wer einen Überlebensvorteil hat, der hat auch gleichzeitig einen Fortpflanzungsvorteil, denn nur wer lebt, kann sich fortpflanzen. Und bei dem Fortpflanzen wird diese Mutation dann eventuell halt weitergegeben und die Nachkommen haben auch diese längeren Beine. Das ist natürlich etwas vereinfacht dargestellt, weil es gibt normalerweise nicht ein Gen, was dann längere Beine macht und also, ne, aber ihr versteht das Prinzip. Das heißt, es gibt jetzt, nachdem die Gazelle ihre Nachkommen bekommen hat, noch mehr Gazellen, die diese Eigenschaft haben, die einen Vorteil gibt. Und über mehrere Generationen führt das dann eben dazu, dass es immer mehr Gazellen gibt, die diese längeren Beine haben und immer weniger, die nicht längeren Beine haben, weil die halt im Vergleich zu den anderen im Nachteil sind. Und natürliche Selektion heißt dann eben, dass die Merkmale von denen, die den größten Überlebensvorteil haben, sich nach und nach durchsetzen und am Ende, ja, die Ausprägung dieser Eigenschaft sind, die dann übrig bleibt oder den Großteil der Bevölkerung hat. Und anstatt größter Überlebensvorteil oder Fortpflanzungsvorteil kann man halt auch Fitness dazu sagen. Das hat nichts mit sportlich fit zu tun, obwohl Sportlichkeit natürlich auch ein Überlebensfaktor sein kann. Aber es heißt fit im Sinne von passen, also so wie this T-Shirt doesn't fit me, das T-Shirt passt mir nicht. Also wer passt am besten in diese Umgebung, in der diese Tierart gerade lebt? Ob es jetzt auf die Umwelt bezogen ist, auf das Wetter, auf die Fressfeinde, dass man das Futter besonders gut verdauen kann. Es kann alles Mögliche sein. Da gibt's halt hunderte, tausende von Faktoren, die dann dazu führen, dass manche eben einen Überlebensvorteil haben und fitter sind als andere. Genau, und das war jetzt eher biologisch und körperlich gedacht, aber dieses Konzept kann man eben auch übertragen auf Verhaltenseigenschaften. Also zum Beispiel, ob eine Tierart eher monogam lebt und einen Partner fürs Leben hat oder nicht. Und halt auch auf ganz viele Sachen, die uns Menschen betreffen, wie wir uns verhalten und wie wir unsere Gesellschaft gestalten.
Genau, und die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist, dass wir jetzt so sind, wie wir sind, weil sich diese Merkmale halt über die Zeit durchgesetzt haben und alles, was ja weniger gut für die Fitness war, quasi rausselektiert wurde. Das heißt zum Beispiel, Altruismus ist ja eine Eigenschaft, die Menschen haben oder etwas, ein Verhalten, was die Menschen zeigen. Das heißt, es wird vermutlich ein Verhalten sein, ja, was
uns irgendwann mal einen Überlebensvorteil gegeben hat. Genau. Oder vielleicht auch immer noch gibt.
Genau.
Oder Fortpflanzungsvorteil. Vielleicht sind auch Menschen, die helfen, besonders sexy oder so. Man weiß es nicht.
Da gibt es tatsächlich auch Studien zu. Die habe ich jetzt leider nicht hier. Aber es gibt Studien dazu, dass man ja zum Beispiel Partner vorzieht, die Altruismus zeigen und so. Ja, da gibt es Studien zu. Ja, das heißt, die Evolutionspsychologie schaut sich jetzt an, warum macht es denn Sinn, dass dieses Verhalten unsere Fitness erhöht oder dass das ausgewählt wurde oder dass das überlebt hat.
Mhm.
Und aus evolutionspsychologischer Sicht ist dann beim Altruismus besonders wichtig, wem gegenüber verhalte ich mich denn altruistisch? Da gibt es Unterschiede. Zum Beispiel Verwandten gegenüber. Da macht es erstmal ganz, ganz viel Sinn, dass wir besonders nahen Verwandten, wie zum Beispiel unseren Kindern, helfen und die unterstützen, da dadurch ihre Fitness erhöht wird und sie bzw. unsere Gene halt durch die Kinder und deren Kinder und so weiter überleben. Das sieht man ja auch überall im Tierreich oder ja, bei den meisten, dass man den Kindern, den Nachkommen besonders viel hilft, damit die überleben und einen guten Start haben. Und Studien zeigen dabei, dass man näheren Verwandten eher hilft als weiter entfernten Verwandten, weil da der Verwandtschaftsgrad höher ist und die Genähnlichkeit größer ist und so. Und
weil man da jetzt auch sagen könnte, dass man seine näheren Verwandten ja meistens auch besser kennt und dann vielleicht ja eine engere Beziehung zu denen hat und die lieber mag und dann deswegen mehr unterstützt und nicht, weil ich jetzt dran denke, oh ja, ich muss unbedingt meine Gene beschützen. Ja,
ganz genau. Das ist nämlich auch genau der Punkt, weil diese Menschen sind uns ja sehr nah, wir haben eine emotionale Bindung, aber es gibt ja auch andere Menschen, mit denen wir eine enge emotionale Bindung haben, wie zum Beispiel Freunde. Und außerdem gibt es ja auch in Familien Konflikte und man möchte nicht unbedingt immer helfen und kooperieren und so. Man hat aber dann zum Beispiel Freunde, auf die man ja zurückkommt und mit denen man sich gegenseitig hilft. Und ja, Freundschaften spielen für den Menschen ja eine große Rolle und in der Regel ist es selbstverständlich, dass man sich in einer guten Freundschaft gegenseitig hilft und unterstützt, vor allem meistens auch ohne eine direkte Gegenleistung zu erwarten. Also auf den ersten Blick ist das rein altruistisch, also ohne dass ich was anderes erwarte. Aber es ist auch nur scheinbar so, denn auch wenn wir erstmal denken, dass wir keine Gegenleistung erwarten, irgendwie unterbewusst wollen wir langfristig doch, dass es eine gewisse Ausgeglichenheit gibt. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Umzug. Ich helfe dir bei deinem Umzug, du hilfst mir irgendwann bei meinem Umzug. Es muss nicht unbedingt so plakativ sein, aber das Prinzip, auf dem das beruht, ist so ein reziproker Altruismus. Also ein unterstützendes Verhalten, was auf Gegenseitigkeit beruht. Subjektiv erlebt man manchmal ein Gefühl der Verpflichtung, dass wenn mir geholfen wurde, dann möchte ich das irgendwann auch wieder zurückgeben. Und auch da gibt es Belohnungsaufschub. Zum Beispiel, ich helfe dir jetzt mit etwas Großem und du hilfst mir irgendwann mit was Großem zurück. Oder ich helfe dir jetzt mit was Kleinem, du hilfst mir irgendwann mit was Kleinem zurück. Auch da kann man, gerade in Freundschaften, kann man relativ lange Zeit warten. Also man, es muss nicht sofort irgendwie eine Gegenleistung kommen. Aber irgendwann erwartet man halt schon, dass auch der andere einem hilft. Dadurch sind Freundschaften aber auch etwas, was aus evolutionspsychologischer Sicht Sinn macht, weil es auch da uns hilft, zu überleben, weiterzukommen, weil wir dadurch so eine Art, soziale Versicherung haben, die dann einspringt, wenn vielleicht fremde Leute uns nicht mehr helfen wollen, dann springen Freunde ein, weil sie zum Beispiel durch diese emotionale Nähe und diese langfristige Beziehung, wo schon viel Hilfe hin und her geflossen ist, wissen, wenn ich dir jetzt helfe, dann hilfst du mir irgendwann auch mal.
Ja, und daher bringt das dann sozusagen auch einen Überlebensvorteil, ne, weil man dann weiß, okay, ich habe diese paar Leute, die mir dann bei Problem XY wahrscheinlich helfen würden.
Ja.
Also Überlebensvorteil ist natürlich in der heutigen Welt wieder so ein bisschen schwierig zu sagen. Aber meistens geht es ja nicht um Leben und Tod.
Ja, aus so einer evolutionspsychologischen Sicht geht man von so einem Überlebensvorteil aus. Aber andererseits ist auch Freundschaft nicht nur pur reziproker Altruismus. Also es geht nicht nur darum, so einen Austausch zu haben. Ich gebe dir, du gibst mir, ich gebe dir, du gibst mir. Und tatsächlich ist es so, dass Studien gefunden haben, dass Menschen ausdrücklich sagen, dass Freundschaften nicht bloß ein Austausch von Hilfe sind. Und da gab es Studien, wo die Versuchspersonen aufgefordert wurden, für eine Freundschaft festzuhalten, wer wem wie oft geholfen hat und was man noch zurückgeben muss sozusagen.
Mhm.
Und die zeigten, dass das halt eher schlecht für die Freundschaft ist, da so Buch zu führen, sondern es ist eher so dieses Gefühl, ich weiß, die Person würde mir auch helfen und so. Und du musst mir jetzt nicht mit meinem Umzug helfen, nur weil ich dir bei deinem Umzug geholfen habe, sondern ich weiß, dass du vielleicht irgendwas anderes irgendwann tun wirst. Und das muss aber auch nicht sofort sein, sondern es kann auch weit in der Zukunft liegen.
Ja. Dafür schneide ich zum Beispiel dann immer die Podcast-Folgen. Das ist
ja, genau. Ganz genau. Ja. Und so wie ich auch gerade gesagt habe, Freundschaften sind halt stattdessen sowas wie eine Sozialversicherung. Und was bei dem Punkt sehr interessant ist, ist, dass die Theorie davon ausgeht, dass Menschen, die in einer sehr schlimmen Situation sind, die sind eigentlich der schlechteste Partner für so reziproken Altruismus, weil du weißt gar nicht, ob die dir jemals zurückhelfen können. Und also es ist eigentlich eine schlechte Investition, jemandem zu helfen, der in so einer ganz schlechten Situation ist. Wer aber dann halt investiert, das sind Freunde, die einen vielleicht für was anderes schätzen, mit denen hat man schon lange enge Beziehungen, genau dann springen die ein. Und das ist so ein gewisser natürlicher Puffer für dieses Problem, dass es sich evolutionspsychologisch eigentlich nicht lohnt, jemanden, ja, oder Hilfe in jemanden zu investieren, der nicht zurückgeben kann.
Das habe ich auch gerade gedacht, als du das mit dem Aufrechnen erzählt hast, dass es ja teilweise, wenn so Freundschaften dann über Jahrzehnte gehen, dass es dann ja wahrscheinlich ausgeglichen ist, aber es gibt ja Leute, die irgendwie Pech im Leben haben und dann ein paar Jahre echt eine harte Zeit haben, wo man dann halt als Freund hilft, weil man denkt, okay, das ist es vielleicht auch so, ich kann dir da raushelfen und dann geht's dir irgendwann wieder besser, auch wenn es erst in ein paar Jahren ist.
Ja.
Und falls ich dann mal eine miese Phase habe, meine Midlife-Crisis oder was auch immer, dann kommst du halt wieder, weil dann bist du gerade in voller Fahrt unterwegs oder so. Ja.
Und ich glaube, das ist vor allem in der heutigen Zeit wichtig. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen weg von der Evolutionspsychologie, weil man ja immer häufiger weiter weg auch von der Familie lebt und aber die Freunde das direkte soziale Netzwerk sind. Das heißt, die sind ja häufig auch so ein bisschen Familienersatz. Das sind dann Beziehungen, die auf lange Zeit angelegt sind. Dann lohnt es sich auch mal, größere Hilfe zu investieren. Ja, um einmal nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Es gibt den reinen Altruismus, das ist so dieses ganz selbstlose anderen helfen, und es gibt auch den Pseudo-Altruismus, der ja eigentlich egoistische Motive dahinter hat. Und dieser Pseudo-Altruismus geht davon aus, dass am Ende eigentlich das eigene Wohlbefinden als Ziel steht, während der reine Altruismus oder der wahre Altruismus als Motivation der Handlung hat, wirklich nur das Wohlbefinden einer anderen Person zu verstärken. Und das Ganze kann evolutionspsychologisch unter anderem erklärt werden damit, dass Menschen, die helfen, einen evolutionspsychologischen Vorteil haben, weil sie unter anderem zum Beispiel durch den reziproken Altruismus selbst dann auch Hilfe erwarten können und sich dadurch ja langfristige Beziehungen von Austausch entwickeln, durch die man ja besser durchs Leben kommt, auch wenn zum Beispiel die Familie mal nicht helfen kann. Ja, Kira, hast du noch irgendwelche Gedanken zum Altruismus?
Nee, gerade nicht.
Nee, gerade nicht. Ja, dann hatten wir heute eine kleine kurze Folge zum Altruismus. Und wie ihr gemerkt habt, war jetzt mal ein bisschen anders. Ich habe keine konkrete Studie vorgestellt, sondern eine Zusammenfassung. Und diese ganzen Punkte, die kommen aus zwei Übersichtsarbeiten, also zwei Reviews, die wir so gerne benutzen. Und die beiden werden wir euch auch in die Beschreibung packen, damit ihr da selber nochmal reingucken könnt. Die hatten noch sehr, sehr, sehr viel mehr Themenbereiche, die zum Altruismus gehören. Aber ich dachte, das sind so die, mit denen man am ehesten was anfangen kann und die erstmal am interessantesten sind.
Ja. Falls es noch irgendwas gibt, was euch brennend interessiert am Thema Altruismus oder anderen helfen, dann könnt ihr uns ruhig Fragen stellen und wir schauen mal, ob wir dazu eine Studie finden. vielleicht können wir irgendwann nochmal eine weitere Folge dann dazu machen oder das ist für den Geistesblitz oder wir schauen einfach mal. Also wenn ihr mehr wissen wollt, dann müsst ihr uns das nur sagen, am besten auf Instagram.
Ja, verliert die Scheu.
Ja, genau.
Und schreibt uns gerne, was ihr denkt.
Genau, dann haben wir am besten ein Gefühl dafür, was wir euch denn Gutes tun können, so altruistisch wie wir sind mit unserem Podcast.
Nein, das ist jetzt eine gute Frage. Aus welchem Motiv raus machen wir das hier? Also, ja, wahrscheinlich ziemlich egoistisch.
Könnte man auch mal eine Umfrage zu machen. Glaubt ihr, wir sind altruistisch mit unserem Podcast oder eher nicht? Na gut, ich würde sagen eher nicht. Das ist schon viel aus eigener Motivation und weil wir das wollen und nicht. Es ist zwar schön, Leuten Wissen mitzuteilen, aber wenn wir nicht Spaß daran hätten, dann würden wir das auch nicht machen.
Ja. Und wir machen noch nicht mehr so richtig Belohnungsaufschub, sondern das ist einfach, weil es sofort Spaß macht. Also ganz schlecht hier.
Ja, interessant. Ja, ihr könnt ja auch mal wieder über euch reflektieren, wie altruistisch ihr seid und inwiefern da eigene Interessen eine Rolle spielen.
Ja, warum helft ihr anderen? Gut, dann war's das für heute. Wir hoffen, euch hat diese kleine kurze Folge zum Altruismus gefallen. Und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge auch gebt. Dann ist vielleicht eine der nächsten Folgen wieder über ein Thema, was ihr vorgeschlagen habt. Und genau, ich glaube,
ansonsten,
das war's schon.
Bleibt uns treu und stay psyched. Ja. Und dann hören wir uns spätestens in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Jo, bis dahin. Ciao, ciao.